Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast, dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis vom Thieme Verlag und gilt als Erweiterung zu einem Artikel über Long-Covid in der Ausgabe 1024. Liebe HörerInnen, wie ihr auch schon hört, bin ich alleine. Robert lässt sich entschuldigen und ich darf ganz liebe Grüße ausrichten und er ist das nächste Mal dann wieder dabei. Aber ihr müsst euch heute nicht mit mir allein vergnügen, sondern ich habe einen Gast, eine Gästin bei uns, und zwar die Sera Bilgen. Und die spricht heute mit uns über ein ganz brennendes Thema, das sehr, sehr viele interessiert. Das wissen wir auch. Und heute ist sie hier. Und Sera, hallo, schön, dass du da bist. Magst du uns als erstes ein bisschen was über dich erzählen?
Ja, hallo, sehr gerne. Genau, ich bin Sera Bilgen. Ich bin Ergotherapeutin seit 2019 und arbeite seitdem auch in dem ambulanten Therapiebereich in einer Praxis. Ich habe direkt im Anschluss an die Ausbildung den Bachelor in Hildesheim gemacht und auch den Master dann. Meinen Master habe ich letztes Jahr abgeschlossen und habe da auch im Rahmen der Masterthesis quasi mich mit dem Thema Long-Covid ganz viel beschäftigt und dazu geforscht. Und auch in der Praxis bin ich da ganz viel mit dem Thema beschäftigt. Genau, ich bin seit einem Jahr auch bei der Ergopraxis im Beirat drinne. Nur so viel zu mir.
Vielen Dank, Sera. Wir sprechen ja heute über das Thema Long-Covid, das du ja auch schon in deiner Masterthesis vertieft hattest. Und man könnte meinen, das Feld der Ergotherapie ist schon sehr, sehr groß. Und du darfst gerne mal erzählen, warum du dich ausgerechnet Long-Covid zugewendet hast.
Ja, tatsächlich. Das Feld ist sehr groß und auch das Feld von Long-Covid ist tatsächlich sehr groß. Ich hatte damals während der Pandemie meinen ersten Long-Covid-Klienten in der Praxis und hatte da auch die erste Berührung mit dem Thema überhaupt. Und damit hat sich das so ein bisschen ergeben. Also wir haben es quasi uns gemeinsam erarbeitet. Ich stand da erstmal und dachte mir, okay, du weißt gar nicht so viel zum Thema oder eigentlich überhaupt nichts. Und habe das auch so offen gegenüber dem Klienten kommuniziert. Habe dazu recherchiert, habe nochmal geschaut und fand es dann sehr spannend und auch sehr krass tatsächlich, was das alles auslösen kann, so eine Infektion. Genau, und auch mit der Zeit, wie sehr das zugenommen hat. Also der Bedarf war auf jeden Fall vorhanden. Wir mussten irgendwie handeln, die Leute unterstützen. Ja, und das hat sich dann so ergeben, dass es immer mehr KlientInnen wurden, ich da immer mehr mich eingelesen habe und dann kam die Masterthesis und das hat dann einfach vom Timing her super gepasst, das Ganze zusammenzupacken. Genau.
Okay, wow. Jetzt wissen wir alle so ein Stück weit, was Long-Covid ist. Naja, Wissen ist vielleicht zu viel gesagt und sagt Covid natürlich was. Und die Pandemie ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Magst du uns einmal erzählen, erstens, worum es denn genau bei Long-Covid geht und das einmal definieren? Und auch, sind alle KlientInnen, die jetzt Long-Covid haben, aus der Zeit der Pandemie oder ist Long-Covid auch heute noch ein Thema, das ausgebildet werden kann?
Ja, also Long-Covid, wie der Name es eigentlich auch schon sagt, da handelt es sich um die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion. Wir alle haben die Pandemie miterlebt und sicherlich auch viele Menschen in unserem Umfeld oder auch selber, die betroffen sind, betroffen waren von Covid. Und es gibt eben Menschen, die immer noch an den Folgen der Erkrankung und der Infektion quasi leiden. Und die Auswirkungen sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Die Bandbreite ist sehr groß, da es sich um eine Multiorganerkrankung handelt und die Erkrankung sich in verschiedenen Systemen unseres Körpers manifestieren kann, sind die Auswirkungen und die Symptomatik dementsprechend auch sehr unterschiedlich. Genau. Und wir können so ungefähr sagen, dass in der Regel mindestens drei Monate nach der Infektion das auftreten kann. Das kann quasi in der Regel 3 Monate nach der Infektion auftreten, aber auch später noch. Und die Infektion, also die Folgen können dann mindestens 2 Monate andauern, aber auch länger. Also.
Okay. Und gibt es auch heute noch Long-Covid-Patienten, die jetzt fernab der Pandemie quasi entstehen, also oder die Erkrankung ausbilden, weil ja jetzt auch gesagt wird, naja, es ist ja nicht mehr als ein Schnupfen.
Also ja, auf jeden Fall. Solange man quasi von die Infektion haben kann, solange kann auch Long-Covid entstehen. Wir können sagen, beziehungsweise laut den aktuellen Studien ist die Wahrscheinlichkeit, Long-Covid zu entwickeln, mit den Erstvarianten bis zur Omikron-Variante quasi höher als jetzt bei den Folgevarianten. Aber es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass man jetzt heute mit einer Infektion nicht Long-Covid entwickeln kann.
Okay. Gehen wir nochmal hin zu den Symptomen und auch, was die Leute dann letztendlich einschränken kann in ihren Betätigungen. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, es betrifft mehrere Organe oder viele Organe. Und vielleicht kannst du uns mal einen Umriss geben, was für Symptome dann die Patienten haben können und worunter sie leiden, wenn sie an Long-Covid leiden.
Ein ganz häufiges Symptom ist die Fatigue. Das ist das Erschöpfungssyndrom bzw. diese chronische Müdigkeit, was wir ja auch von anderen Erkrankungen kennen, zum Beispiel von MS oder von Krebspatienten. Genau, und das ist ein ganz häufiges Symptom. Dann gibt es die Belastungsintoleranz, PEM, Post-Exertional Malaise. Genau, das ist auch häufig bei den Betroffenen. Brain Fog ist eher so eine kognitive Einschränkungen wird, glaube ich, so als Hirnnebel übersetzt. Das ist genau auch möglich. Aber auch Schmerzen sind möglich, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Atmungsbeschwerden, Kurzatmigkeit, Tachykardien, auch Schwindel, also neurologische Symptome können auch auftreten. Also im Grunde genommen eine ganze Bandbreite an Symptomen. Ich hatte damals auch für die Masterthesis eine Liste erstellt an möglichen Symptomen, die ich in der aktuellen Literatur gefunden habe. Ich glaube, die Liste ging über 3 Seiten. Also ist viel.
Ja. Ja, und dann ist es natürlich auch schwierig, das vielleicht dann auch wieder in Verbindung zu bekommen, ne? Man muss es dann schon auf dem Schirm haben. Moment, ich hatte erst die Erkrankung oder mein Arzt oder wie auch immer, muss das auf dem Schirm haben, damit ich das auch zuordnen kann, ne? Weil sonst denke ich mir, sag mal, warum ist mir ständig schwindelig und ich habe Kopfschmerzen, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Okay, wow.
Genau.
Kannst du noch
Dann
mal das, ja? Kannst du noch mal das PEM ein Stück weit näher definieren?
ja, gerne. Das ist quasi eine Belastungsintoleranz. Betroffene sind quasi nicht mehr in ihren gewohnten Belastungsgrenzen aktiv. Sie sind schneller ermüdet, schneller erschöpft von Betätigungen. Ich sag mal, wenn eine Person an einem Tag so und so viele Betätigung geschafft hat, wird es deutlich geringer. Die Energie reicht quasi nicht mehr aus. Sie sind schneller erschöpft von dem Handeln und die Belastungsgrenzen sind einfach deutlich niedriger. Wenn man das Ganze zum Beispiel vergleicht mit einem Akkuladestand, das ist immer so ein Bild, was ich auch in der Praxis nutze, dann ist das nicht, dass die Betroffenen mit 100% in den Tag starten, zum Beispiel, sondern eher mit 60%, 70%, je nachdem, an welchem Punkt sie gerade sind. Und normalerweise fühlt man sich ja, wenn man gerade in den Tag startet oder gut ausgeschlafen hat, okay, ich habe jetzt volle Energie, ich habe genug Kraft, um diesen Tag zu meistern. Und das ist eben bei Long-Covid-Betroffenen nicht der Fall. Sie haben keinen vollen Akku, wenn sie in den Tag starten.
Das Bild mit dem Akku finde ich nochmal sehr, sehr eindrücklich und genau und kann natürlich auch zur Education hier sehr, sehr gut genutzt werden. Das bringt mich weiter zur nächsten Frage. Und zwar, du hast ja auch erzählt, dass du viele KlientInnen schon in der Praxis hast. Und wenn jetzt jemand kommt mit der Verordnung Long-Covid, wie sieht denn das aus? Was machst du? Und auch natürlich ganz wichtig für uns, welche Therapieansätze hast du denn?
Ja, gerne. Also es ist immer tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, wie die Therapie dann verläuft, aber der Start ist meistens ähnlich. Die Betroffenen kommen mit vielen Fragezeichen. Oft haben sie schon viele Untersuchungen hinter sich. Ich habe sehr oft KlientInnen gehabt, die mit einem Ordner gekommen sind, der voll war mit Befunden. Einfach aber auch dem geschuldet, dass da noch viel zu wenig Wissen drüber ist und man dann von Fachärztin zum nächsten geht und so ein bisschen nach einer Lösung sucht oder nach einem Befund, so dass man auf Papier irgendwie schwarz auf weiß hat, okay, das ist der Grund für meine aktuelle Befindlichkeit und für meinen aktuellen Zustand. Das ist so der Start und da ist es sehr wichtig, dass wir als Therapeuten, TherapeutInnen da die Patienten, die KlientInnen da abholen, wo sie gerade stehen. Ich gucke erstmal, okay, wie viel weiß mein Gegenüber schon und versuche da die Fragen aufzugreifen. Also erstmal mit einer Patienten, mit einer Psychoedukation zu starten und eine fachliche Aufklärung über das Krankheitsbild und den Auswirkungen den Symptomen zu machen. Und das mache ich aber auch nur, wenn da auch der Bedarf ist. Ich hatte auch mal den Fall, wo die Betroffenen selber schon vorher sich informiert haben, viel eingelesen haben, weil sie schon länger betroffen waren oder sind. Und da ist das dann nicht unbedingt erforderlich. Genau, so starten wir erstmal. Auch die Sorgen und Ängste da zu nehmen und auch ein bisschen Vertrauen aufzubauen, wieder ins Gesundheitssystem, in die Gesundheitsversorgung. Das ist meines Erachtens sehr wichtig für die Beziehung zwischen Therapeutin und Klientin, damit man auf dem weiteren Weg dann gut zusammenarbeiten kann. Genau, also ich versuche dann mit allen Mitteln da die Betroffenen abzuholen, wo sie gerade stehen und da auch aufzuklären über das Krankheitsbild. Dadurch, dass es eben auch so unsichtbar ist und so ja viel in sich trägt, es ist mir wichtig, dass dann auch dass da Sichtbarkeit geschaffen wird, auch gegenüber den KlientInnen. Und da nutze ich auch immer ganz viel Bilder, auch mit dem Akkustand. Genau. Damit starten wir erstmal und dann gucke ich oder muss ich erstmal natürlich gucken, wie ist der Stand, wie sind die Belastungsgrenzen, wie ist das Energielevel, welche Symptome treten auf. Und da habe ich ein Symptomtagebuch entwickelt in der Praxis, was die KlientInnen dann erstmal ausfüllen. Da sind eben die Symptome aufgelistet, die auftreten können und sie beobachten das Ganze über eine Woche, 2 Wochen und kreuzen erstmal an, was tritt eigentlich bei mir alles auf? Und im nächsten Schritt, okay, in welchem Ausmaß tritt das auf? Genau, wenn wir merken, Fatigue ist ein Thema, also die Erschöpfung ist ganz groß, dann ist eben auch die Frage im nächsten Schritt, in welchem Ausmaß tritt das aus? Ist es sehr hoch oder ist es mal weniger? Ist es ständig im hohen Bereich? Genau, das schauen wir uns an. Und wenn ich bestimmte Symptome genauer erfassen möchte, dann ziehe ich auch mal Assessments oder Tests dazu, um da auch nochmal etwas auf Papier zu haben, ne, auch für die Betroffenen da Messwerte. Also man merkt, sie brauchen da irgendwas auf Papier, damit das ein bisschen sichtbarer und verständlicher für sie wird. Also sowohl für sie als auch für andere, zum Beispiel Behandelnde und auch für Außenstehende, genau. Das ist so der Anfang der Therapie und die Interventionen gestalten sich dann auch je nachdem, welcher Bereich oder welche Betätigungen betroffen sind. Ich mache das COPM zum Beispiel, um zu gucken, in welchen Betätigungen sind die KlientInnen besonders eingeschränkt, damit wir in die Richtung arbeiten können. Oftmals ist auch die berufliche Wiedereingliederung ein großes Thema, weil eben so viele jüngere Menschen auch betroffen sind, die halt noch im Erwerbsleben mittendrin sind. Und da wollen sie natürlich auch hin, wieder in die Arbeit. Das heißt, wir gucken, okay, wie kommen wir dahin? Und was ein ganz großes Thema ist, ist halt auch das Energiemanagement und Pacing. Also wie kann ich damit umgehen mit meiner Belastungsintoleranz, mit meinem aktuellen Energielevel? Was kann ich damit meistern und wie kann ich das Ganze gegebenenfalls halt auch steigern, mit welchen Möglichkeiten und Mitteln. Dafür füllen die auch nochmal ein Tagebuch aus, ein Energietagebuch, wo sie aufschreiben, welche Betätigungen sie über einen Tag durchführen und wie sich das Ganze auf ihr Energielevel auswirkt.
Habe ich eine kurze Nachfrage? Und zwar, man kennt ja diese Energietagebücher, die gibt es ja auch, ich glaube, von der Gesellschaft für Fatigue. Ich weiß es nicht genau. Wir können das gerne in den Shownotes verlinken, falls du das meinst, dass die Leute dann eben eintragen, okay, um 8 Uhr bin ich aufgestanden. Da war meine Energie so irgendwie bei dem und tragen das dann so an der Skala ein und dann sieht man so eine Energieverlaufskurve. Um 8:30 Uhr habe ich mir dann Frühstück gemacht. Boah, das war schon anstrengend. Habe mich fertig gemacht. Da war ich eigentlich schon fertig mit dem Tag,
Genau.
um dann so eine Skala zu bekommen, ja, und zu gucken, wann PatientInnen, KlientInnen die meiste Energie am Tag zur Verfügung haben, um dann auch ihre priorisierten Betätigungen in diesen Bereich zu legen, beispielsweise.
Genau so ist es. Ich habe da eine Vorlage auch selbst erstellt für die Praxis, ein Energietagebuch. Und das habe ich tatsächlich auch mit den Klientinnen zusammen entwickelt. Also im Grunde genommen ist es genauso, wie du es gesagt hast. Sie schreiben auf mit Uhrzeit, was sie alles machen über den Tag und bewerten das Ganze, also bewerten ihr Energielevel. Und die Bewertung, die richtet sich so nach meinen Klientinnen, je nachdem, wie sie das, wie es ihnen passt. Also ich nutze zum Beispiel die Ampelfarben oder auch Plus, Minus, Kreis. So, oder auch eine Skala von 0 bis 5, je nachdem. Also ich schaue dann erstmal, mit welchem Bewertungsmittel kommen die KlientInnen besser klar und frage dann auch und kann das dann direkt ganz gut, ganz schnell anpassen, beziehungsweise habe mittlerweile verschiedene Versionen und gebe denen dann das entsprechende mit. Manchmal ist auch ein Symptom ganz ausgeprägt, also da kommen die Klienten und sagen, okay, ich habe Schwindel seitdem ganz doll. Und dann mache ich zum Beispiel auch nochmal eine Spalte mit dem Symptom, dass sie das ankreuzen, wann das immer auftritt, um das auch nochmal zu beobachten und auch das aufzugreifen, was bei denen gerade so brennt, ne?
Und das ist sehr geschickt, weil dann hat man ja gleich auch die Betätigung letztendlich mit
Genau,
dabei.
richtig.
Ja, genau, cool. Ja. Okay.
Manchmal fällt es den Betroffenen auch schwer, das Ganze zu beurteilen, das zu fühlen. Okay, Energie ist jetzt auch nicht so ein etwas, was ich jeden Tag beurteile. Und da, um das auch zu vereinfachen und die da so ein bisschen reinzukriegen in die Körperwahrnehmung und das Ganze auch darauf mehr zu achten, wie sind meine Körperanzeichen, mache ich auch zum Beginn manchmal auch eine Spalte mit Puls, also etwas, was dann so bekannt ist und was man ganz einfach messen kann. Einfach da, um auch reinzukommen. Und das sind ja auch wichtige Messparameter, die man da zur Beurteilung mit reinnehmen kann.
Und die ja leicht auch zu erfassen sind, weil man ja
Genau.
zum Beispiel auch eine Smartwatch hat, je
Richtig.
nachdem, ne, oder eben der Puls einem geläufig ist und man dann einfach auch was Griffiges hat, woran man sich so ein bisschen festhalten kann, so wenn man das noch nicht so kann. Das ist eigentlich eine sehr coole Methode, ja. Jetzt mag ich ganz kurz noch sprechen, wie geht man denn dann damit weiter vor, ne? Jetzt hat, oder wie lange füllt denn der Patient das aus? Weil wenn er das nur gefühlt einen Tag, weil am nächsten Tag wiederkommt oder sowas, ist das dann schon irgendwie relevant oder entscheidet das der Klient oder sagt ihr, nee, ihr guckt wirklich da mal gemeinsam eine Woche drauf oder über so einen kompletten Wochenrückblick quasi?
Also ich versuche das schon mindestens eine Woche. Also sag denen das, dass sie das mindestens eine Woche erstmal ausfüllen sollen und dann sehen wir uns ja zum nächsten Termin und dann schauen wir uns das auch mal an, wie das gelaufen ist. Da sagen manchmal auch die Patienten gleich, dass es ihnen auch schwer gefallen ist, das auszufüllen, weil das kostet ja auch nochmal Kraft. Das muss man auch bedenken. Das ist auch in Ordnung. Also mir reichten dann auch ein, zwei, drei. Also die Hauptsache, ich habe dann Tag, der so ein bisschen exemplarisch für den Alltag meines Gegenübers ist. Aber wenn es klappt, halt eine Woche und dann schauen wir, analysieren wir das Ganze gemeinsam und eben, wenn es schwer gefallen ist und ich habe da zu wenig Informationen, wenn da zu wenig steht, dann bitte ich die KlientInnen, das auch nochmal eine Woche auszufüllen. Zu Beginn und am Ende, beziehungsweise so nach 2, 3 Monaten Therapie, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Wie hat sich das verändert? Hat sich etwas verändert? Wie schaut da das Energielevel aus?
Und dann eben tatsächlich die Prios, die sie in ihrem Leben haben, in diese Zeiten, wo sie gut Energie haben, fit sind, da das reinplanen mit To-Do-Listen und planst du auch mit ihnen Also ich kenne es jetzt ganz klassisch eben, ne, dieses, ja, dann planen wir noch Tätigkeiten, die zum Beispiel eher für Erholung stehen, um die als Zwischenpflöcke einzubauen. Also ein
Richtig.
kleines Buch lesen, mich hinsetzen, den Vögeln zuhören und so. Ja, das mich eben nicht nochmal Kraft kostet, sondern mich eher auf einem Level hält zum Beispiel.
Genau darum geht es, dass die KlientInnen da dann ein Gleichgewicht finden zwischen Aktivität und Erholung, dass sie eben das Ganze durch Pausen untergliedern, ihre Betätigung, und das gestaltet sich auch sehr unterschiedlich. Manchmal reicht eine Pause, eine große Pause am Tag, sage ich mal, wo die zum Beispiel einen Mittagsschlaf machen, wenn das jetzt im Rahmen der Möglichkeiten ist. Es gibt aber auch Betroffene, die sagen, nee, ich brauche regelmäßig Pausen. Ich brauche eigentlich tatsächlich nach jeder Betätigung eine Pause. Die muss jetzt nicht 2 Stunden gehen, da reicht vielleicht 15 Minuten, 30 Minuten, aber ich bin dann erholt und kann mich der nächsten Aufgabe widmen. Es gibt aber auch den Fall, wenn jetzt eine größere Betätigung ist, wo man zum Beispiel was für die Familie kochen möchte, wo man dann auch länger am Machen ist, wo wir dann gemeinsam gucken, können wir die Betätigung untergliedern und dazwischen kleine 5 Minuten oder 10 Minuten Pausen machen, sodass die KlientInnen, die Betroffenen, dann am Ende eben nicht erschöpft und überfordert sind. Das ist so das Ziel, dass sie ihre Energie, wenn wir sagen, okay, sie starten eben mit 60, 70% in den Tag, dass sie nicht um 12 Uhr schon bei 0% sind und eigentlich gleich wieder ins Bett können, weil die Energie ist aufgebraucht. Dass sie eben das Ganze über den Tag verteilen können und im besten Fall dann eben erst abends die Energie aufgebraucht ist.
Ja. Jetzt haben wir viel über Energiemanagement geredet. Jetzt geht es ja auch noch ein bisschen um das Pacing. Im Vorgespräch hattest du kurz gesagt, ja, Energiemanagement und Pacing sind eigentlich das A und O bei Long-Covid.
Auf
Und
jeden Fall.
natürlich interessiert mich ja jetzt nochmal genau Strategien, die du dann beim Pacing anwendest, ne? Vielleicht einmal nochmal kurz für alle erklären, was ist denn Pacing und wie kann ich das jetzt in dieser Alltagsgestaltung einbauen?
Pacing, da geht es darum, die Betätigung quasi zu priorisieren und entsprechend zu planen. Also es geht und bei Long-Covid insgesamt ganz viel um Plan und Alltagsstrukturierung und Wochenpläne oder Tagespläne. Das heißt, wenn wir das Ganze analysiert haben anhand der Energietagebücher und merken, okay, diese Betätigung verbraucht ganz viel Energie, zum Beispiel das Kochen für die Familie oder der Einkauf. Da sind so viele Reize beim Einkaufen, dass ich danach fix und fertig bin, dann müssen wir gucken, okay, wie können wir das in den Wochenplan integrieren, dass das so machbar ist, dass ich davor, danach eine Pause einbauen kann und eben trotzdem, also quasi meinen Akku wieder aufladen kann nach der Betätigung. Das heißt, ich gucke, wie viele Betätigungen schaffe ich an einem Tag, dass ich am Ende des Tages nicht völlig erschöpft und überfordert bin und nicht in diesen Crash-Zustand komme. Das ist nämlich der Zustand, was total, wo die Betroffenen total erschöpft sind und überbelastet. Und das ist fast vergleichbar mit grippeähnlichen Symptomen. Also das heißt, sie sind wirklich fix und fertig und es geht gar nichts mehr. Und wenn das ständig kommt, ist es nicht förderlich. Wir versuchen da mit dem Pacing eben ein Maß zu finden, ein Maß, in dem möglich, also ein Maß zu finden für die Betroffenen, in dem sie eben ihre Betätigung durchführen können über einen Tag. Und da schauen wir gemeinsam, was steht da an erster Stelle, was muss ich vielleicht aber auch unbedingt machen, was kann ich gar nicht wegstreichen auf meiner To-Do-Liste. Und die planen wir dann als erstes in die Woche quasi ein und danach kommen die nächsten Betätigungen. Es gibt zum Beispiel feste Termine, die eingehalten werden müssen, die nicht verschiebbar sind. Die kommen dann als erstes in den Kalender. Und dann kann es sein, dass die Betroffenen sagen, okay, ich habe mich jetzt für eine Pause mitten am Tag entschieden. Die mache ich auf jeden Fall 1 Stunde. Die tragen wir dann auch ein. Da wird dann auch nichts anderes eingeplant. Kein Besuch, kein Einkauf, keine Telefongespräche, wenn das anstrengend ist für die Betroffenen. Das ist dann Pausenzeit, das ist dann Zeit für mich. Und alle anderen Betätigungen werden quasi drumherum geplant.
Ich habe neulich auch gelesen, wo weiß ich gerade aktuell nicht mehr. Aber dass es beim Pacing auch ganz wichtig ist, dass es nicht unbedingt um Steigerung des Ganzen geht. Also, dass man immer
Richtig.
mehr und mehr und mehr reinpackt, weil das im schlimmsten Fall dann wieder zu so einem Pump kommt, kann das sein?
Genau.
Ja, sondern dass man einfach schaut, dass das ganze Niveau gleichbleibend ist. Und wenn sich das Bedürfnis des Klienten, der Klientin dahingehend entwickelt, dass man noch ein bisschen mehr reinmachen möchte, dass man dann zwar schon auch dementsprechend anpasst, aber eigentlich das Level relativ gleich halten möchte, weil zu schnelle Steigerung, wenn man mehr reinpackt oder eben so ein kontinuierliches wie beim Krafttraining oder so, wir werden jetzt immer, immer mehr reinpacken, das eigentlich eher negativ förderlich ist. Und dann, dass man diesen Steigerungsgedanken so ein bisschen rausnehmen sollte aus dem Kopf erstmal.
Genau, auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, in dem Rahmen zu bleiben, also in den Belastungsgrenzen, in dem Rahmen zu bleiben, der möglich ist bei den Betroffenen. Das ist auch ein Umdenken für uns Behandelnde, weil wir ja oft in Richtung Steigerung gehen, also sei es jetzt bei Schlaganfall-Klientel oder anderen, wo wir dann eher in die Richtung Steigerung und immer mehr und üben, üben, üben gehen. Das ist bei Long-Covid genau andersrum. Wir nehmen quasi die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit raus. Es ist quasi ein Abbremsen. Und dieses Umdenken ist sowohl auf Seiten der Behandelnden als auch auf Seiten der Betroffenen super wichtig. Ich habe oftmals KlientInnen vor mir sitzen, die sagen, aber sonst hat doch alles geklappt und ich habe sonst doch auch immer so viel gemacht. Ich habe Sport gemacht. Ich war da und hier und ich habe mich mit Freunden getroffen. Ich war für meine Familie da. Und das ist dann auf einmal, wenn sie plötzlich das Ganze reduzieren müssen, auch schwierig, das Ganze erstmal zu akzeptieren, das Ganze dann anders zu machen als vorher. Aber es ist tatsächlich das A und O, wie gesagt, um da wieder reinzukommen. Sonst kommen sie nämlich ständig wieder in diese Crash-Zustände, dass sie überbelastet sind und dann kommt man halt nicht voran. Steigerung kann man natürlich auch andenken. Das ist ja auch etwas, was sich die Betroffenen wünschen, dass sie vorankommen und das Ganze steigern können. Aber vor allem zu Beginn ist es erstmal wichtig, das Maß herauszufinden, was sind die Belastungsgrenzen meines Klienten, meiner Klientin. Und dann im nächsten Schritt zu gucken, okay, jetzt läuft das Ganze so gut. Wir hatten lange schon keinen Crash oder keine schlimmen Erschöpfungszustände, sage ich mal. Dann kann man überlegen, wie können wir das Ganze schrittweise steigern. Und mit schrittweise steigern meine ich dann auch wirklich minimal, dass man das Ganze wirklich auch nur so steigert, dass es eben nicht wieder eine Überbelastung hervorrufen kann.
Okay, jetzt haben wir sehr theoretisch gesprochen und du hörst ein bisschen meine Kinder im Hintergrund. Es ist Schlafenszeit.
Ja.
Aber das macht mein Mann ganz gut. Jetzt haben wir sehr theoretisch gesprochen. Hast du uns ein Fallbeispiel, an dem du das Ganze einmal sehr pragmatisch für uns darstellen kannst?
Ja, gerne. Also ich hatte zum Beispiel eine Studentin, die dann auch ihr Studium erstmal pausieren musste aufgrund der Erkrankung. Und da haben wir am Anfang anhand des COPMs eine Betätigung rausgesucht, die ihr erstmal wichtig ist. Zum Beispiel, das war Brötchen kaufen beim Bäcker. Das war bei ihr in der Nähe, aber sie musste da schon zu Fuß hin. Also ist jetzt nicht um die Ecke gewesen. Und da war das Ziel dann zum Beispiel ein Ziel, was wir formuliert haben, dass sie das Ganze schafft, also dass sie morgens zum Bäcker geht, sich ein Brötchen kauft und nach Hause kommt und dann noch genug Kraft hat, zum Beispiel, um zu frühstücken und dann nicht erstmal ins Sofa fällt, weil das die Strecke erstmal schon so anstrengend war, dass sie dann eigentlich keine Kraft mehr hat zum Frühstücken. Und das Ganze haben wir dann erstmal so gemacht. Wir haben geguckt, okay, welche Pausenmöglichkeiten gibt es auf dieser Strecke? Gibt es da zum Beispiel eine Bank, wo man sich ausruhen kann? Und sie hat dann erstmal nur die Strecke bis zur Bank ausprobiert. Sie hat kleinere Strecken zum Beispiel um die Wohnung herum erstmal ausprobiert und geguckt, okay, wie wirkt sich das erstmal auf mein Energielevel aus? Und da war am Anfang auch erstmal der Rundgang um die Wohnung herum so anstrengend, dass sie danach eine Pause gebraucht hat. Also haben wir das erstmal dabei belassen und nicht gesteigert. Und erst wenn sie sich da dann sicher gefühlt hat, haben wir das Ganze gesteigert. Okay, jetzt geht's ein paar Meter eben weiter. Man muss halt auch dabei bedenken, dass sie auch wieder zurück muss. Und das Ganze haben wir dann quasi so geplant, dass sie am Ende tatsächlich es geschafft hat bis zum Bäcker. sich ein Brötchen gekauft hat und nach Hause kam zum Frühstücken und das Ganze war dann kein Problem. Aber das war ein Prozess. Also es war jetzt nicht von heute auf morgen, das war jetzt auch nicht innerhalb eines Monats. Ich würde jetzt schätzen, ich glaube, das waren 2 Monate. Aber
Wow,
das soll jetzt
okay.
kein Maß sein.
Nee.
Also das fragen auch viele Betroffene, okay, wann funktioniert das Ganze wieder? Wann ist alles wieder normal? Da kann man auf jeden Fall kein Zeitmaß nennen. Das ist sehr unterschiedlich. Ich hatte auch KlientInnen, die dann schneller wieder in den Beruf gegangen sind und KlientInnen, die dann halt länger gebraucht haben. Aber das hängt natürlich auch ein bisschen von den Rahmenbedingungen auf der Arbeit an ab und welche Möglichkeiten da gegeben sind. Manchmal sind die Möglichkeiten ganz gut. Es besteht die Möglichkeit, Pausen einzubauen. Die Arbeitgeber sind offen für alles, dass sie quasi bereit sind, diese Pausen auch zu ermöglichen. Aber es gibt auch zum Beispiel ich habe zum Beispiel eine Krankenschwester in Behandlung und sie sagt, das geht gar nicht. Sie kann nicht einfach vom Patienten rausgehen, wenn sie erschöpft ist. Sie kann nicht die Untersuchung einfach abbrechen. Und das ist völlig verständlich. Und da müssen wir halt nochmal überlegen, wie geht es da weiter? Also das hängt dann natürlich auch ein bisschen davon ab.
Vielen Dank dir für dieses Fallbeispiel oder für diese mehreren Beispiele.
Ja, es gibt so viele.
Und da würde ich auch gleich nochmal auf die nächste Frage abzielen. Und zwar, welchen Mehrwert siehst du denn für Long-Covid-Patientinnen für die Ergotherapie? Also was schafft die Ergotherapie oder ist sie da wertvoll bei Long-Covid-Klientel?
Ja, auf alle Fälle. Ich finde auch, dass die Ergotherapie nochmal eine ganz andere Wertschätzung erfährt mit diesem neuen Handlungsfeld, beziehungsweise dass es auch ein bisschen mehr publik wird und da mehr an die Leute kommt. Wir haben ja manchmal das Problem, dass die Ergotherapie nicht so bekannt ist oder oft Fragezeichen im Kopf entstehen, wenn jemand Ergotherapie sagt. Und ich hatte den Eindruck tatsächlich, dass es halt besser wird. Also sowohl auf Seiten der Behandelnden als auch auf Seiten der Betroffenen. Die Leute hören und lesen mehr davon. Es ist so mit dem Thema Long-Covid total mit drin, weil wir eben genau AnsprechpartnerInnen sind für Betätigung, für Alltag und für Energie, also für Energiemanagement. Wir haben die Zeit in der Therapie, das Ganze anzugehen. Wir können uns die Zeit nehmen mit den Betroffenen, um alle Fragen, Ängste und Sorgen aufzugreifen, um uns intensiv mit ihrem Alltag zu beschäftigen, um zu gucken, wie schaut der Alltag aus, wie schauen die Betätigungen aus. Das ist ja unser Ding, da genau am Alltag anzufangen und da dran zu knüpfen. Und von daher haben wir auf jeden Fall eine sehr wichtige und große Rolle, was das anbetrifft.
Sehr cool. Ich habe gerade vorher auch gedacht, wo du dieses Fallbeispiel gebracht hast von der Studentin. Ich finde es so cool, dass du die, also dass du auch hier dieses Ziel genannt hast, zum Bäcker gehen. Weil ich glaube, bei ganz vielen, die jetzt auch berufsfremd sind, was, Studentin, die ist doch jung, die will vielleicht das Studium anlegen, die möchte vielleicht eher wieder sich konzentrieren, dass sie den Stoff irgendwie mitbekommt. Und dann wirkt dieses Ziel zum Bäcker gehen, Brötchen holen, ziemlich banal, zeigt aber auch, dass wir in der Ergotherapie einen echten Safe Space aufmachen können und KlientInnen dort bei allen ihren Betätigungsanliegen ganz gezielt beraten können. Und ja, also ja, ich fand das Beispiel wirklich, wirklich klasse.
Auf alle Fälle. Ich könnte da ein ganzes Buch drüber erzählen.
Das glaube
Es
ich dir.
sind so viele. Und was ich da auch gerne sagen würde, es sind so, was vielleicht auch nicht so unserem Bild entspricht. Es sind eben so viele junge Leute. Es sind Studenten. Es sind Leute, die gerade mitten im Berufsleben stehen, am Anfang ihrer Berufskarriere. Und sie sind motiviert. Sie wollen wieder vorankommen. Sie wollen machen. Und ich habe bei so vielen KlientInnen diese Erleichterung im Gesicht gesehen, als ich dann gesagt habe, hey, alles gut, wir können uns dem Ganzen widmen und wir packen das gemeinsam. Also, dass sie jemanden gefunden haben, der sie an die Hand nimmt und auch bereit ist, sie in diesem Prozess zu unterstützen, auf eine längere Sicht, über einen längeren Zeitraum, eben so lange, wie es erforderlich und notwendig ist, da habe ich auch immer so positives Feedback bekommen. Es ist echt, das macht auch viel mit dem eigenen Selbstverständnis und mit dem, ja, das ist schon
Schön.
toll.
Dazu würde ich gerne eine Frage vorziehen, und zwar zum Thema Corona gibt es ja viele Meinungen, nicht Wissen, sondern Meinungen explizit, und KlientInnen sehen sich mitunter mit so mancher unangenehmer Diskussion ja auch aufgrund ihrer Erkrankung konfrontiert. Inwiefern ist das Thema nicht glauben, dass es daran liegt, oder rechtfertigen denn ein Thema in der Therapie? Und wie begegnest du diesem? Also, dass du KlientInnen vielleicht auch unterstützen musst, um sich zu verargumentieren gegenüber der Umwelt.
Das ist tatsächlich oft ein Thema und war, ich meine, das war letztes Jahr tatsächlich sogar mehr. Also als es noch so ganz neu war mit Long-Covid, hatte ich das Gefühl, dass es auch mehr war. Also die Betroffenen kommen in die Praxis und sie fragen mich zum Beispiel nach Studien, die sie ihren Freunden, Familien, Bekannten mitgeben können, um sich zu rechtfertigen, um da was Handfestes zu haben und zu rechtfertigen, dass es ihnen eben so geht, wie es ihnen geht. Und so hast es eben schon gesagt, so eine Studentin oder eine junge Mama oder junge Menschen, da erwartet man eben, dass das alles funktioniert und sie uneingeschränkt sich ein Brötchen kaufen können oder ihr Studium abschließen können und das Ganze dann glaubwürdig zu machen, ist halt eben auch Thema für sie. Es beschäftigt die Klientinnen und mir ist es dann auch wichtig, das aufzugreifen und zu thematisieren, zu überlegen, okay, dass sie was an der Hand haben. Es muss nicht immer eine Studie sein, also es war jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht bei allen der Fall gewesen, aber da war zum Beispiel eine Mama, die oft eine Diskussion mit ihrem Sohn drüber hatte und der Sohn hatte dann auch gesagt, okay, das liegt doch alles, bist halt selbst daran schuld, weil du dich impfen lassen hast. Also das ist ja auch nochmal ein Thema, die Impfung. Wollen wir gar nicht mit rein, müssen wir gar
Nee,
nicht jetzt mit
legen
rein.
wir jetzt nicht mit rein,
Nee.
nein.
Und da war es ihr super wichtig, dass sie ihm eine Studie geben kann, weil sie überhaupt keine andere Argumentengrundlage hatte und sie wusste, okay, im Rahmen der Masterarbeit beschäftigt sie sich sowieso damit, also hat sie bestimmt ein paar Studien parat. Also das war auch schon mal Thema, dass ich das dann mitgebracht habe in die Einheit, ihr das Ganze erläutert habe und mitgegeben habe. Und das hat was mit ihrem Gefühl gemacht. Sie hatte was in der Hand und zwar nicht ein, also was Wertvolles. Und das hat sie ihm dann mitgegeben. Und das war dann ihre Absicherung. Aber auch für Betroffene, die zum Beispiel dann eben länger krankgeschrieben sind und dann die Arbeitgebende fragen, okay, wann bist du denn wieder so weit? Willst du denn jetzt nicht mal? Es ist schon so lange und wir brauchen dich doch und alles. Da auch zu erklären, warum geht es mir gerade so oder was ist gerade mit mir los? Und dann erstellen wir gemeinsam ein Paper. Wir erstellen Bilder, womit man das auch einfach dem Gegenüber kommunizieren kann. Das sind aber auch eben Freunde und Familie ganz oft, wo das Thema ist.
Ich finde es toll, dass du jetzt gerade, wenn ich es richtig rausgehört habe, sagst, du erstellst das zusammen mit den Patienten, KlientInnen, dass, weil die wissen ja, die sind ja auch die Experten für ihre Erkrankung, aber auch die Experten für ihr Umfeld,
Ja.
damit sie wissen, wie komme ich da? Nee, das ist jetzt, da brauche ich mit Studien gar nicht kommen, da
Genau.
gehe ich eher mit der Argumentation rein und so. Und ich finde es eigentlich eine sehr charmante Art, weil man natürlich dadurch die KlientInnen festigt und ihnen diese Worte mitgibt, mit denen sie auch am ehesten natürlich ihr Umfeld auch in eine Diskussion geben können. Natürlich auch wieder im Hinblick auf das Energiemanagement, wie geht es für mich am smartesten? Das finde ich richtig cool,
Genau.
statt denen so ein 0815-Papier in die Hand zu drücken und sagen, das ist unser Papier für
Ja.
ihre Angehörigen.
Genau, auf jeden Fall. Da müssen wir mal gucken, was brauchen die Leute. Und das ist eben auf der Arbeit was anderes, als wenn ich es meiner Familie erzählen möchte.
Ja, natürlich.
Und auch die erzählen halt das, was sie auch erzählen möchten. Ich muss jetzt meinem Team auf der Arbeit nicht alles preisgeben und kann dann nur das sagen oder sage eben nur das, was ich auch sagen möchte oder was eben erforderlich ist, damit sie Verständnis haben, warum ich jetzt mich zum Beispiel öfter rausziehe aus dem Arbeitskontext als nur in der Mittagspause.
Danke dir. Das war auf jeden Fall nochmal sehr schön und hilfreich und gut zu sehen, wohin die Education auch nochmal reichen
Ja,
kann.
auf
Also nicht nur auf das Klientel an sich, sondern eben auch auf die erweiterte oder auf die Umwelt und dass die eben auch in den Genuss der Education kommen, je nachdem, wie es KlientInnen eben auch wünschen oder sich wünschen. Ja. Eine Frage haben wir, also Robert und ich, wo nur ich da bin, jetzt noch in Bezug auf, Was gibt es denn für Fortbildung, Studien, Literatur, wenn jetzt jemand sagt, boah, finde ich richtig gut, außer Sera zu kontaktieren über uns zum Beispiel. Hallo, liebe Zuhörenden, ihr könnt uns auch schreiben, wie gesagt. Also möchtet ihr vielleicht noch Bücher oder sonst irgendwas lesen? Was könntest du denn da empfehlen?
Ja, in Fortbildung kann ich empfehlen, zum Beispiel, also die Miriam Leventik, die macht da ganz viel zu Long-Covid in der Ergotherapie. Andrea Weise bietet Fortbildung zum Energiemanagement-Schulung an. Das macht sie ja auch schon vor Corona.
Ja.
Aber das ist halt auch super hilfreich, weil es ja auch bei Long-Covid um Energiemanagement geht. Und auch das Fatigue-Management von Heiko Lorenzen ist da ganz hilfreich. Also, das waren so die Sachen, die ich mir auch herangezogen habe. Auch den Ratgeber von Heiko Lorenzen. Und was auch hilfreich ist von den Seiten her, ist das schweizerische Long-Covid-Netzwerk Altea. Da findet man sowohl Stories, also wo die Betroffenen ihre eigenen Geschichten erzählen. Das war für mich am Anfang eine super Hilfe, weil ich mich erstmal in das Krankheitsbild und die Auswirkungen reindenken musste. Also habe ich mir ganz viele Geschichten durchgelesen und da gibt es zahlreiche. Es ist sehr unterschiedlich und damit man sich da auch ein Bild schaffen kann über das Krankheitsbild und den Auswirkungen auf die Betätigung und auf den Alltag, ist das sehr hilfreich gewesen. Die haben aber auch Ratgeber auf ihrer Seite zu verschiedenen Themen, zum Beispiel eben zu Fatigue, zu Energiemanagement. Und das sind eben keine Studien, sondern 3, 4 Seiten, die man auch den Betroffenen mitgeben kann oder eben auch selber lesen kann. Genau, und die BMG hat ja auch ein Long-Covid-Netzwerk gegründet. Die haben auch eine Seite, wo man Informationen sowohl für Betroffene als auch für Behandelnde und Interessierte findet. Da sind auch oftmals die aktuellen Studien verlinkt. Also da klicke ich mich durch, wenn ich jetzt nochmal mich einlesen möchte. Und das geht halt eben schneller, als wenn man jetzt eine systematische Literaturrecherche macht.
Bisschen schneller.
Genau, auf jeden Fall. Das sind so die Seiten, die ich oft heranziehe.
Altea und BMG verlinken wir euch auf jeden Fall auch in den Shownotes. Genau, damit ihr da jetzt nicht fleißig mitschreiben müsst, während ihr gerade unterwegs seid. Eine letzte Frage, Sarah, haben wir noch an dich. Und zwar stellen wir die eigentlich jedem, die ist ein bisschen fernab vom Thema. Und zwar, was hat dich denn bisher auf deinem Lebensweg inspiriert oder wer? Und wer tut es vielleicht sogar immer noch?
Ja, ich glaube, da kann ich keine einzige Person nennen. Mich inspirieren Kinder ganz viel. Ich arbeite auch mit Kindern auch und habe viel mit Kindern zu tun, einfach weil sie offen sind, weil sie einfach machen, die sind erfinderisch und das ist so das, was man von denen abgucken kann. Das finde ich immer sehr inspirierend und manchmal, ja, muss man vielleicht auch ein bisschen mehr denken, wie Kinder, damit man ja vorankommt oder neue Ideen entwickelt. Das würde ich, glaube ich, eher sagen. Ja,
Cool.
und im Kontext von Long Covid inspiriert oder haben mich auch immer sehr inspiriert die Betroffenen, weil ja, allein wenn ich mir überlege, okay, während meiner Schreibphase der Masterarbeit, was da alles kam und als sie erfahren haben, okay, sie beschäftigt sich jetzt im Rahmen ihrer Masterarbeit, ich habe ständig Input bekommen, nochmal, wenn meine KlientInnen da was gelesen haben, dass sie mir gleich das per Mail weitergeschickt haben. Also es war
Okay,
echt toll und
wow.
ich bin da echt dankbar drüber. Also das Wissen, was ich jetzt über Long-Covid habe, ist, glaube ich, 50-50, also zur Hälfte von Wissenschaft und eigener Recherche
Ja.
und zur anderen Hälfte aber auf jeden Fall von den Betroffenen. Da habe ich sehr, sehr viel von den Betroffenen selbst gelernt.
Cool. Sarah, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns so viel erzählt hast darüber. Wenn ihr jetzt natürlich noch neugierig seid, euch noch die ein oder andere Frage im Kopf herumgeistert, dann kontaktiert uns gerne unter info@performance-skills.de. Wir leiten diese Frage natürlich an Sarah weiter. Und sonst bleibt mir eigentlich nur Tschüss zu sagen. Bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank für die Möglichkeit.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Performance Skills, der Podcast.